Alkohol. Ich stamme aus einer Winzerfamilie in der Pfalz. Ich wurde inmitten von Trauben geboren. Der Großvater meines Vaters war ein Weinbauer und seine Vorfahren waren, soweit sich das zurückverfolgen lässt, ebenfalls Weinbauern. Später bin ich in München zur Schule gegangen und ja, es stimmt, man braut dort einige durchaus gescheite Biere. Diese Zeilen schreibe ich in einem Dorf in der Nähe von Würzburg, wo ich momentan wohne, und mein Joggingweg führt durch eine sagenhaft schöne Weinlandschaft. Kurz, ich würde Ihnen an dieser Stelle gerne verkünden, dass Wein und Bier und überhaupt Alkohol in Maßen gesund sind. Kann man das? Oder lügt man sich dabei etwas in die Tasche? Werfen wir einen möglichst nüchternen Blick auf den gegenwärtigen Kenntnisstand. Es gibt mittlerweile hunderte von epidemiologischen Untersuchungen aus den unterschiedlichsten Weltregionen, die konsistent darauf hinweisen, dass leichter bis moderater Alkoholkonsum speziell das Herz-Kreislauf-Risiko senkt. Eine Gruppe übrigens, die auch in dieser Hinsicht nicht von Alkohol profitiert, Raucher. Man wird mich für diesen Satz rügen, aber objektiv kann man sagen, kompletter Alkoholverzicht erhöht die Gefahr für einen Herzinfarkt um gut 30%. Diese Zahl stammt nicht von der Deutschen Weinakademie oder vom Deutschen Brauerbund, die solche Befunde herbeisehnen, sondern sie basiert auf einer finanziell unabhängigen Studie aus dem Jahr 2017 vom angesehenen University College London unter Berücksichtigung der Daten von knapp 2 Millionen Briten. Die Wirkmechanismen sind auch hier nicht ganz klar. Es gibt aber einige heiße Kandidaten. Alkohol führt zu einem Anstieg des günstigen HDL-Cholesterins und verdünnt das Blut, sodass die Gefahr eines gefährlichen Blutgerinnsels, einer Thrombose, verringert wird. Moderater Alkoholkonsum erhöht darüber hinaus die Insulinempfindlichkeit und senkt das Diabetesrisiko. Ein Effekt, der bei allzu großem Durst allerdings schnell wieder zunichte gemacht wird und ins Gegenteil umschlägt. Erstaunlicherweise schützt maßvoller Alkoholkonsum vermutlich auch vor geistigem Verfall im Alter. Sogar das Gesamtsterblichkeitsrisiko ist niedriger. Maßvolle Alkoholtrinker leben länger als Abstinenzler. Nichttrinken ist aus dieser Sicht ein Gesundheitsrisiko, das mit einem verkürzten Leben einhergeht. Es gibt dazu handfeste Daten. Wenn Sie als Frau bis zu einem Drink pro Tag trinken, dürfen Sie mit 1,5 extra Jahren rechnen. Bei einem Mann gehen bis zu 2 Drinks täglich mit 1,3 extra Jahren einher. Wiederum, Zahlen einer finanziell unabhängigen Studie des renommierten Karolinska-Instituts in Stockholm. Na, wie klingt das? Gut, oder? Das sind wahrlich Daten nach meinem Geschmack. Ein Wermutstropfen fällt dann aber doch auf diesen Befund, wenn man sich ansieht, was ein Drink genau bedeutet. Im oben genannten Fall wurde ein Drink definiert als 12 Gramm Alkohol. Das entspricht einer Dose Bier von 330 Millilitern. Einem kleinen Glas Wein mit 120 Millilitern, grob ein Achtel, oder einem Schnaps, 40 Milliliter, was man als Doppelten bezeichnet. Ein Drink, das mag vage klingen, aber das Schöne an dem Konzept des Drinks ist, dass wir in einem kulturell intuitiven Prozess die typische Gläsergröße bemerkenswert präzise an den Alkoholgehalt des jeweiligen Getränks angepasst haben. So fasst ein typisches Bierglas eine vergleichbare Menge Alkohol wie ein typisches Wein- oder Schnapsglas. Es soll Orte in Bayern geben, wo dieses Gesetz erfolgreich außer Kraft gesetzt wurde. Sie können den Alkoholgehalt Ihres Lieblingsgetränks übrigens leicht selbst berechnen. Nehmen wir zum Beispiel einen Wein mit 12,5% Alkohol. Ein Liter Wein, also 1000 Milliliter, enthält somit 125 Milliliter reinen Alkohol. Um diese Menge in Gramm umzurechnen, muss man das Volumen nur noch mit dem Gewicht von Alkohol multiplizieren. 0,8 Gramm pro Milliliter. Also 125 mal 0,8 gleich 100 Gramm. Ein Liter Wein enthält also ungefähr 100 Gramm Alkohol. Bier enthält meist knapp 5% Alkohol, also rund 40 Gramm pro Liter. Nun zu ein paar ernüchternden Fakten, um es hinter uns zu bringen. Fasst man die Befunde zusammen, kann man sagen, das absolut lebensverlängernde Optimum ist für Frauen bei ca. 6 Gramm Alkohol täglich erreicht. Bei Männern ist es etwas mehr, sagen wir maximal das Doppelte. Wenn Sie also 130 Jahre alt werden wollen, sollten Sie jedem Abend an einem, als Frau an einem halben, Glas Bier oder Wein nippen. Ich spreche hier über das statistische Optimum. Wenn Sie ein paar Gramm mehr trinken, zeigt sich im Großen und Ganzen immer noch eine gewisse Verringerung des Sterblichkeitsrisikos. Das ist noch nicht alles. Selbst das eben Genannte gilt erst ab einem gewissen Alter, wenn das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hier entfaltet maßvoller Alkoholkonsum seine entscheidende medizinische Wirkung, überhaupt erst in nennenswertem Maße ansteigt. Grob gesagt also ab einem Alter von 50, 60 Jahren. Auch dies ist keine Spekulation, sondern beruht auf konkreten Daten. Wer unter 50 ist, dem bringt Alkohol gesundheitlich nichts. In vielen Fällen ist er einfach nur schädlich, insbesondere bei häufigerem Komasaufen. Damit habe ich das Ideal skizziert. Für die meisten Liebhaber wird dieses Ideal nicht so richtig erstrebenswert erscheinen. Stellen wir also die realistischere Frage: Wie viel kann ich denn nun trinken, ohne meine Gesundheit zu ruinieren? Hier gilt die Maxime: Als Frau höchstens 2 Drinks, als Mann höchstens 3 Drinks täglich. Alles, was dauerhaft und deutlich darüber liegt, nicht zuletzt auch häufigere Saufgelage bei ansonsten maßvollem Konsum, erhöht das Risiko diverser Krankheiten und das teils ziemlich drastisch. Vor allem steigt bei erhöhtem Konsum die Gefahr von Krebs, insbesondere von Krebs im Mund- und Rachenbereich sowie Krebs der Speiseröhre. Ab 4 Drinks täglich, also 50 Gramm Alkohol, also ca. 1,3 Liter Bier oder 0,5 Liter Wein, sprechen wir hier immerhin über eine Risikoerhöhung von rund 400%, wie man in der größten Meta-Analyse zum Thema beruhend auf 572 Studien festgestellt hat. Das ist eine Größenordnung, die man sich vielleicht vor Augen halten sollte an jenen Abenden, an denen man sich beim Leeren der Rieslingflasche mal wieder Sorgen um die Bratkartoffeln macht, die man soeben weggeputzt hat. Ich habe einen guten Freund, der mich gelegentlich bei seinen Zigarettenpausen mit völlig ironiefreier Leidenschaft über die Gefahren von Kohlenhydraten und anderen toxischen Stoffen aufklärt. Ein Grund, weshalb Frauen die kritische Grenze, bei der die Schutzwirkung in Schädigungen umschlägt, rascher erreichen als Männer, liegt darin, dass das Brustgewebe besonders empfindlich auf Alkohol und dessen giftiges Abbauprodukt Acetaldehyd reagiert. Es ist Acetaldehyd, das uns am nächsten Morgen den Kater beschert. Bereits geringe Alkoholmengen gehen mit einem leicht erhöhten Brustkrebsrisiko einher. Leicht erhöht, das klingt harmlos, wird aber relevant, sobald die Krankheit wie Brustkrebs häufig vorkommt. Um diesen wichtigen Sachverhalt kurz zu verdeutlichen, hier ein einfaches Beispiel. Sagen wir, eine Krankheit trifft 10 Personen von 10.000. Gehen wir mal optimistisch davon aus, dass dieses Hörbuch 10.000 Hörer findet. Dann werden 10 meiner Hörer mit dieser Krankheit rechnen müssen. Nehmen wir an, dass sich das Risiko der Krankheit durch Alkoholkonsum um 10% erhöht, was bei Brustkrebs ungefähr der tatsächlichen Größenordnung entspricht. 10% von 10 Personen ist eine Person. nur ein Hörer mehr, der erkranken wird. Nun stellen Sie sich vor, dass die Krankheit viel häufiger vorkommt und 500 von 10.000 Menschen trifft. Erhöhen wir in diesem Fall das Risiko um 10%, ist nicht lediglich ein weiterer Krankheitsfall zu beklagen. 10% von 500 sind 50. Das heißt, es erkranken jetzt 50 Hörer mehr. Da die Gefahr von Herz-Kreislauf-Leiden im Alter recht groß ist, ist selbst eine geringe Risikosenkung durch maßvollen Alkoholkonsum im Alltag somit durchaus von Bedeutung. Ebenso verhält es sich mit der leichten Risikoerhöhung bei Brustkrebs, die sich eben leider auch schon bei maßvollem Alkoholkonsum zeigt. Es gibt Hinweise darauf, dass sich das erhöhte Brustkrebsrisiko bei Alkoholkonsum durch Extrafolsäure bis zu einem gewissen Grad abfedern lässt. Alkohol hemmt die Aufnahme von Folsäure im Dünndarm. Folsäure gehört zu den B-Vitaminen und ist insbesondere für Schwangere essentiell, die natürlich keinen Alkohol trinken, dafür aber idealerweise schon ein paar Monate vor der Schwangerschaft mit der Einnahme von Folsäure-Tabletten beginnen sollten. Allgemeine Empfehlung: 400 Mikrogramm täglich. Wenn man regelmäßig Alkohol trinkt, speichert auch die Leber weniger Folsäure, die dann vermehrt im Urin landet und ausgeschieden wird. So führt Alkoholkonsum häufig zu einem Folsäuredefizit. Mehrere Studien haben ergeben, dass sich das erhöhte Brustkrebsrisiko bei Alkoholkonsum verringern lässt, wenn man als Frau ordentlich Folsäure isst. Im europäischen Vergleich verzehren Frauen in Deutschland mit täglich rund 230 Mikrogramm eher wenig Folsäure. Natürlich soll das kein Freibrief für ungehemmten Alkoholkonsum sein. Das Wort Folsäure stammt übrigens vom lateinischen Folium, was für Blatt steht. Das Wort verrät uns, dass grünes Blattgemüse eine gute Folsäurequelle ist, darunter vor allem Rosenkohl, Römersalat und gekochter Spinat. Weitere gute Quellen sind Leber, Spargel, Linsen, Kichererbsen, Bohnen, Weizenkeime, Brokkoli, Avocados und Orangen. Ein abschließender Gedanke zum Thema Alkohol. Abgesehen von der schieren Menge kommt es auch beim Alkohol darauf an, wie man ihn zu sich nimmt. Vor allem das Tempo, mit dem wir den Alkohol in unseren Körper befördern, spielt eine entscheidende Rolle, wie Sie bestimmt schon gemerkt haben. Im Gegensatz zu allen anderen zugeführten Kalorien kann unser Körper Alkohol nicht speichern. Der Alkohol muss also möglichst rasch abgebaut werden. Daraus lassen sich ein paar vernünftige Spielregeln ableiten. Man kann die 2-3 täglich erlaubten Drinks nicht unter der Woche aufheben und Guthaben sammeln, um dann am Wochenende alles auf einmal in sich hineinzustürzen und in einen Dauerrausch zu verfallen. Die Russen haben hierfür eigens ein Wort: Sapoi. Nein. Lieber jeden Tag maßvoll trinken, als an einigen wenigen Tagen Sapoi-mäßig über die Stränge schlagen. Ein oder zwei alkoholfreie Tage die Woche sind allerdings eine gute Idee, aus mindestens drei Gründen. Erstens zur Entgiftung. Zweitens, weil bei ständigem Konsum die Gefahr droht, dass einem immer größere Mengen normal vorkommen. Drittens, weil man sein Gläschen Wein oder das kühle Bier einfach wieder neu zu schätzen weiß. Nie auf nüchternen Magen, sondern stets essen und trinken und sich mit beidem Zeit lassen. Wenn Sie Wein bevorzugen, nehmen Sie ein Glas Wasser dazu. Das Wasser ist der Durstlöscher. Der Wein bringt das Gericht zur aromatischen Vollendung. Spirituosen eher meiden, es sei denn, Sie schaffen es, den ganzen Abend an einem Schnaps zu nippen. Das typische Problem bei den harten Sachen ist, dass man zu schnell zu viel Alkohol ins System hinein befördert, oft auch ohne Essen. Verzuckerte Cocktails würde ich gar nicht trinken. Noch ein Tipp: Wer gestresst oder melancholisch ist, sollte nicht zum Drink, sondern zu den Turnschuhen oder zum Kettlebell greifen, auch wenn es das Letzte ist, worauf man gerade Lust hat. Wenn man melancholisch ist und dann trinkt, verstärkt das nicht selten die Melancholie. In vino veritas. Der Alkohol bringt das, was in uns steckt, zum Vorschein. Das Laufen, die Bewegung vertreiben die trübe Stimmung. Ich kann es fast garantieren. Sie brauchen nicht mehr als 40 Minuten zu joggen. Jede sonstige Übung, die Ihr Herz auf Trab und Sie zum Schwitzen bringt, tut es auch. Und Sie fühlen sich wie verwandelt. Wie ein anderer Mensch. Vielleicht sogar gut genug für ein kleines Gläschen.